Gott erlebt eine traurige Stunde. Wir sind in diesen Tagen angetreten, zu Beginn der Freizeit hineinzuhören in den Willen Gottes, in sein Wort. Wir haben ihm gesagt, dass er Gelegenheit hat, uns das mitzuteilen, was ihn beschäftigt. Wir setzen uns hin und sind bereit zu hören, was ist sein Anliegen. Und dieses Thema dieser traurigen Stunde, durch die die größte Katastrophe über die Menschheit kam, ist ein in der Bibel sehr oft angeschnittenes Thema. Es ist für Gott, ich spreche menschlich, ein einschneidendes Erlebnis gewesen, denn an wichtigen Stellen der Bibel greift er auf dieses Ereignis zurück. Und Bibelkenner wissen sehr wohl, wie viele Male diese Schau von der traurigsten Stunde der Weltgeschichte aufgegriffen wird. Ich nehme an, weil Sie ja die Blätter haben, dass die meisten schon wissen, wovon wir sprechen werden. Wir sagten neulich, Gott sucht Gemeinschaft. Gott hat den Menschen geschaffen zur Gemeinschaft mit ihm. Gemeinschaft lebt immer auf einer gemeinsamen Basis. Für jede Gemeinschaftsform gibt es eine spezielle Basis, auf der diese Gemeinschaft gelebt wird. Die Kegelbrüder haben eine Gemeinschaftsbasis. Die Ehe hat eine Gemeinschaftsbasis. Treue bis zum Tod. Das ist die Gemeinschaftsbasis. Wir haben viele Verheiratete hier. Und jeder, der verheiratet ist, weiß, wie leidet die eheliche Gemeinschaft, wenn die Basis angeknackst ist, wenn die Basis angeknabbert wird, wenn die Basis womöglich zur Seite geschoben wird. Die eheliche Gemeinschaft lebt auf der Basis treu bis zum Tod. Überlegen wir, was ich gesagt habe. Jetzt hat Gott einen Bund mit dem Menschen gemacht. Gott sagt, ich möchte Gemeinschaft mit dir, Mensch. Mensch, ich habe dich geschaffen zur Gemeinschaft mit mir. Wie sieht die Basis dieser Gemeinschaft aus? Wenn wir hineinhorchen in jene ersten Stunden der Menschheitsgeschichte im Paradies, dann hat Gott ihnen gesagt, du sollst essen von allem, was es hier gibt. Es gibt nur einen einzigen Baum, davon nein. Nicht bitte nicht. Nein. Was hat der Teufel fertiggebracht, aus diesem Gott zu machen, der dem Menschen gesagt hat, von allem Essen ein einziger Baum? Nein. Wie hat er dieses Nein Gottes aufgeblasen, dass das Ja Gottes, dass das Erlaubte von allem zu essen, ganz klein geworden ist. Habt ihr das schon gemerkt? Wie der Teufel es versteht, aus einem gütigen, aus einem uns wohlgesinnten Gott, einen Gott zu machen, der mit dem Stöckchen hinterm Rücken neben meinem Leben steht und nur auf die Gelegenheit wartet, wann er mir eins draufgeben kann. Aus dem Gott, der dem Menschen volle Freiheit eingeräumt hat, ein Baum, nein, ist ein Gott geworden, der uns alles nimmt, der uns jede Freude nimmt, der uns immer einschränkt und bei dem wir immer feilschen müssen, wenn wir auch noch ein bisschen leben wollen. Wie verkehrt. Gott ist anders. Wollen wir den Gott der Bibel, wollen wir den Gott, wie er sich in der Bibel geoffenbart hat, akzeptieren? Gemeinschaft ist gegründet auf Gehorsam. Gehorsam, ich weiß, das ist ein Reizwort heute. Und ich weiß, es gibt leider sogar christliche Eltern, die sind angeknackst, wenn es um die Frage nach Gehorsam geht und meinen, dass die modernen Pädagogen besser Bescheid wissen, wie ein Mensch gedeihen kann. Ihr Lieben, der den Menschen geschaffen hat, wird es wohl besser wissen. Und dieser beste Pädagoge aller Zeiten hat eine Gemeinschaftsbasis auf Gehorsam gegründet. Merken wir uns als christliche Eltern das sehr gut. Unsere familiäre Basis der Gemeinschaft heißt Gehorsam. Lassen wir uns dieses Wort nicht madig machen. Es ist ein wichtiges Wort in der Bibel. Wenn wir es als Eltern versäumen, dem Kind einen klaren Gehorsamsbegriff mitzugeben, sind wir verantwortlich dafür, dass dieses Kind eines Tages, wenn es größer wird, Gott nicht gehorsam sein kann, weil es Gehorsam nicht gelernt hat. Gott hat dem Kind in der Kinderstube die Lektion, Gehorsam zu lernen, verordnet. Und er hat den Eltern diese Aufgabe gegeben. Und wenn wir das Ziel haben, Gehorsam in unseren Kindern zu erziehen, machen wir es den Kindern leicht, eines Tages Gemeinschaft mit Gott zu haben. Wir kommen noch einmal auf dieses Thema zurück. Gott verlangt Gehorsam, völligen Gehorsam. Von allen Bäumen kannst du essen, nur von dem einen nicht. Ich denke nicht, dass wir den Text jetzt nachlesen müssen. Ich habe ja Leute bei mir, die darüber Bescheid wissen. Ja, aber lieber Gott, wie kannst du so etwas verlangen? Moment mal. Hat Gott dem Menschen Hilfen mitgegeben, dass er auch gehorsam sein kann? Ja, da ist einmal die Gemeinschaft mit Gott. Der Mensch hatte unmittelbare Gemeinschaft mit Gott. Nach dem biblischen Text muss Gott im Paradies seine Spaziergänge gemacht haben. Da hatte der Mensch den Kontakt. Da konnte er mit Gott sprechen. Ich spreche jetzt mit meinem Leben von heute. Da konnte er zu Gott gehen und sagen, lieber Gott, ich bin heute Morgen an dem Baum vorbeigegangen und ich muss dir schon verraten, das zieht mich mächtig dorthin. Und dann hat er gesagt, tu es nicht. Tu es nicht, mein Nein bleibt. Ach so. Ach, wie gut war das, dass ich jetzt mein Herz geöffnet habe, dass ich dem Herrn gesagt habe, dass ich Not habe, dass ich Zweifel habe. Sag mal, tust du das als Gläubiger? Hast du den Mut, dem Herrn zu sagen, lieber Herr, ich muss dir bekennen, die Versuchung zur Gleichgültigkeit, zur Oberflächlichkeit ist wieder so hautnah vor mir. Hilf mir. Weißt du, die Gemeinschaft mit Gott, diese unmittelbare Gemeinschaft mit Gott ist eine der gewaltigsten Hilfen zum Gehorsam. Ein Kind, das in gutem Kontakt mit den Eltern lebt, kann viel leichter gehorchen als ein Kind, das sich von den Eltern entfernt. Denn ich bin ja interessiert am Gehorsam meines Kindes. Und ich sage ihm, weißt du, jetzt bist du aber in gefährlicher Nähe. Ich würde dir empfehlen, ein bisschen weiter wegzugehen. Und so ist die Gemeinschaft mit Gott eine Hilfe, gehorsam zu sein. Zweitens hat er dem Adam eine Frau gegeben. Ist nicht gut, dass der Mann allein sei, der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin geben. Eine Gehilfin, die ihm sagen konnte, Adam, Gott hat gesagt, von diesem Baum nicht. Die Tragik dieser Gehilfin wurde gerade zur Verführerin. Aber Gott hat ihm eine Gehilfin gegeben. Weißt du, was Gemeinschaft von Gläubigen bedeutet? Weißt du, was es heißt, dass wir nicht alleine unseren Weg dem Herrn nachgehen müssen? Was ist die Gemeinschaft kostbar? Ein Tragnetz, in dem wir aufgefangen werden, wenn es mal gefährlich wird. Nutzen wir das. Sind wir dankbar für Gemeinschaft? Drittens, eine Hilfe zum Gehorsam. Gott hat den Finger erhoben und hat gesagt, von diesem Baum nein. Hast du in der Kindererziehung gemerkt, wenn du deinem Kind eine deutliche Warnung gibst, ist ihm diese deutliche Warnung Hilfe? Die moderne Pädagogik will sagen, du schüchterst ja das Kind ein. Dumme Pädagogen und dumme gläubige Eltern, die dieser Pädagogik folgen. Gott weiß es besser. Und Gott hat seinen Finger erhoben und Gott hat gesagt, nein. Nicht jein. Nicht mach, was du willst. Ein klares Wort. Liebe Eltern, ich muss bekennen, ich konnte ab und zu meine Kinder nicht schimpfen oder strafen, weil ich einfach zugeben musste, den Fehler habe ich begangen. Ich habe dem Kind nicht deutlich und klar genug die Abgrenzung bekannt gegeben. Und so ist das Kind ins offene Messer gelaufen. Ich bin schuld. Gott braucht nie schuld zu sein. Er hat klar eine Absprache getroffen. Und viertens, der Mensch hatte eine sinnvolle Aufgabe. Das war kein Dolce Vita da im Paradies, wo die gebratenen Tauben in den Mund fliegen, sondern Gott hat dem Mann die Aufgabe gegeben, den Garten zu bewahren und zu bebauen. Eine sinnvolle Aufgabe. Müßiggang ist allerlaster Anfang. Arbeit ist eine wunderbare Therapie. Was haben wir heute mit Arbeit gemacht? Wie viele Eltern haben Mühe, die freien Stunden ihrer Kinder zu überwachen? Einer der Gründe, warum ich einen Garten angelegt habe, war, ich muss eine Beschäftigung für meine Kinder haben. Eine sinnvolle Aufgabe. Nebenbei pädagogisch noch sehr wertvoll. Gott hat dem Menschen eine sinnvolle Aufgabe gegeben, um ihn vor dummen Gedanken zu bewahren. Wollen wir in dieser Pädagogik lernen? Wissen Sie, ich muss ehrlich gestehen, ich bin versucht, die ganze Stunde heute Morgen nur bei diesem einen Abschnittchen stehen zu bleiben. Weil wir hier tiefe Gedanken göttlicher Pädagogik finden, die sich so einfach umsetzen und anwenden lassen in unserem Familienalltag. Wohl uns, aber studieren wir das selber. Die einzige Möglichkeit zu sündigen lag im Ungehorsam. Der Römerbrief sagt in Kapitel 4, 15, wo es kein Gesetz gibt, gibt es auch keine Übertretung. Aha, jetzt jubeln und schreien die Pädagogen unserer Tage und die Psychologen und sagen, siehst du, ihr mit eurem Gesetz, ihr lastet ja dem Menschen einen Schuldkomplex an. Hättet ihr nicht gesagt, das darf man nicht, dann würde der Mensch frei sein, gar nicht belastet sein. Hör doch nicht auf diese dummen Schreier. Die Quelle ist klar, kann nur vom Teufel kommen, dem Gegner Gottes. Denn Gott haben wir verstanden. Gott hat ein Gesetz gegeben. Und wenn Gott ein Gesetz gibt, ist das pädagogisch das einzig Richtige. Liebe Eltern, lassen wir uns nicht so schnell irreführen durch unsere neunmal Klugen, die nach 10 Jahren revidiert werden und korrigiert werden. Und wir sind reingefallen und haben unsere Kinder falsche Fährten geführt. Die können wir nicht mehr korrigieren. Die Bücher können korrigiert werden, aber leben nicht. Bleiben wir bei Gott. Die permissive Erziehung. Das Kind darf alles, nur nicht Nein sagen. Wenn du Nein sagst, dann erziehst du das Kind ja zum Ungehorsam. Und damit führst du es in die Frustration hinein. Die einzige Möglichkeit zum Sündigen lag im Ungehorsam. Ach, sagst du, aber das wusste doch Gott. Warum stellt er dann einen solchen Baum im Paradies auf? Gott kannte doch im Voraus die Schwäche Adams. Hat er ihn extra in diese Falle hineinlaufen lassen? Musste der Mensch fallen, damit der Heilsplan Gottes, der ja vor Grundlegung der Welt auch da war, eintreten konnte? Was machst du aus Gott, wenn diese Gedanken in deinem Herzen Nahrung finden? Glaubst du im Ernst, dass Gott sich die Händchen gerieben hat, die Hände gerieben hat, dass der Mensch in diese Falle hineingetapst ist? Dann hätte ich eine andere Überschrift gewählt. Gott erlebt eine traurige Stunde. Gott hat alles getan, was er tun konnte, um den Menschen jede erdenkliche Hilfe zu geben, dass er in Gemeinschaft mit ihm lebt, und dieser Mensch bricht aus dieser Gemeinschaft aus. Und der große Gott muss dem Menschen die Möglichkeit auszubrechen geben. Muss. Warum? Weil er ein Wesen geschaffen hat, ihm zum Bilde. Dieser Mensch war ein sittliches Wesen mit einem freien Willen. Der freie Wille wäre illusorisch, wenn es nur ein Parteiensystem gegeben hätte. Wie sollte der Mensch zeigen, dass er Gott liebt, dass er Gemeinschaft mit ihm hat, wenn er keine Möglichkeit gehabt hätte, auszubrechen? Der Gott, der Gemeinschaft mit dem Menschen sucht, der Gott, der im Voraus wusste, was dieser Mensch tun wird, musste den Menschen versuchbar machen. Er musste ihm eine Gelegenheit geben, auszubrechen aus der Gemeinschaft, weil er nur so diesen freien Willen ausleben konnte. Gott wollte geliebt werden von den Menschen. Liebe kann nie erzwungen werden. Liebe ist immer freiwillig. Also muss der Mensch zwei Möglichkeiten haben. Der Mensch muss die Möglichkeit, zu Gott Nein zu sagen, haben. Überleg einmal, was das für Gott bedeutet hat. Für den Gott, der ja im Voraus wusste, was geschehen wird. Für diesen Gott. Und er setzt dem Menschen diesen Baum in den Garten, um ihn zu prüfen, um seine Liebe als echte Liebe zu erfahren. Gott hat dem Menschen gesagt, herrsche über die Erde. Die Voraussetzung für Herrschaft ist Gehorsam. Weißt du, Kinder, die nicht zum Gehorsam erzogen worden sind, werden es später schwer haben, ihre Kinder zum Gehorsam anzuhalten, weil sie keine Autorität haben. Ein Mensch, der nicht Autorität untertan sein kann, hat keine Autorität. Wenn du mit deinem Auto innerorts 70 fährst und deine Kinder hinten auf dem Sitz hast, dann werde ich dir sagen, dass deine Kinder von deiner Autorität nicht allzu viel halten. Du wunderst dich dann, warum sie dir nicht gehorchen zu Hause. Frag sie, wenn sie 14, 15 geworden sind, dann werden sie sagen, Papa, ich habe nicht gesehen, dass du gehorchen kannst. Du hast uns nicht vorgelebt, wie Gehorsam aussieht. Denn der Gehorsam sagt, das weißt du ganz genau. Und es gibt keine Kinder, die nicht ihre Eltern daran mahnen. Und spätestens, wenn sie in der Schule Verkehrsunterricht bekommen haben, dann kommen sie nach Hause und sagen, Papa, Mama, wir sind noch innerorts. Da haben dann die Eltern so alle möglichen Ausreden, die Kinder zum Schweigen zu bringen. Sie werden schweigen, aber sie werden dich 5 Jahre lang beobachten, wie du das Gesetz übertrittst. Das kann ich dir garantieren. Und die Rechnung wirst du bezahlen. Was der Mensch sät, wird er ernten. Autorität anerkennen ist Voraussetzung, um Autorität zu haben. Merke dir das. Das gilt für den Ehemann. Ihr Frauen seid untertan euren Männern. Wenn der Ehemann Gott untertan ist, hat er Autorität in der Familie. Wenn er Gott nicht untertan ist, dann kann er schreien, dann kann die Faust auf den Tisch hauen. Ist ein Zeichen für seine Ohnmacht. Jeder Ehemann, der schreit zu Hause, beweist mit dem Schreien, dass er ohnmächtig ist. Wenn du wirklich Autorität hast, wirst du nie schreien. Jede Faust auf den Tisch ist ein Beweis für die Erbärmlichkeit der Karikatur eines Vaters, weil er auf falsche Autorität setzt. Hier, diese. Die einzige Autorität ist die, die dir verliehen ist von Autorität. Ich habe Kraft meines Vateramtes, und wenn ich den Denkmalsockel noch so hoch gestellt habe, keine Autorität. Wenn ich mich Gott unterordne, habe ich Autorität. Das weiß jeder, der einen Betrieb leitet. Die Leute, die man von klein auf aufgezogen hat, von der Pike auf, das sind im Großen und Ganzen die allerbesten Mitarbeiter und die besten Autoritätsträger. Weil sie den, der ganz unten als Azubi eingestiegen ist, sehr wohl verstehen. Sie sind den gleichen Weg gegangen. So musste der Mensch, um Herrscher über die Erde zu sein, um Autorität zu haben, einer Autorität untertan sein. Und das musste er leben, beweisen. Und er sollte einen heiligen Charakter hervorbringen. Wie entsteht ein Charakter? Ein Charakter wird gebildet durch fortwährende, positive, gleichbleibende, zielgerichtete Entscheidung. Wenn du 5-mal, 10-mal, 20-mal den gleichen Weg gegangen bist und den gleichen Weg bejaht hast, dann wird er zu deinem Charakter. Eine Windfahne ist einer, der mal so, mal so, mal so lebt. Bist du interessiert, deine Kinder zu christlichen Persönlichkeiten zu erziehen? Hier ist das pädagogische Vorbild. Dann gib ihnen die Möglichkeit, Tag für Tag die gleichen Entscheidungen zu treffen für Gott. Und wenn sie 15, 17, 20 sind, dann sind sie Charaktere, die als Leuchttürme in dieser Zeit stehen. Das schaffen wir nicht von heute auf morgen. Und Adam hätte durch Tage, Wochen, Monate langes an diesem Baum vorbeigehen, nein, zu einem heiligen Charakter werden können. Der Sohn Gottes musste 30 Jahre über diese Erde gehen und den Versuchungen ausgesetzt sein. 30 Jahre musste er Ja sagen zu Gott, Nein sagen zu den Versuchungen. Ein heiliger Charakter. Nun, wir kennen die Geschichte des Falles. Schlagen wir auf. 1. Mose 3. Gott erlebt eine traurige Stunde. Was hat Gott alles getan? Bitte komm nie wieder mit Gott als einem harten Herrn, als einem unverständigen Gott, der doch besser hätte wissen müssen, wer bist du, kleiner Mensch? Einen allmächtigen, vollkommenen, heiligen, gerechten Gott korrigieren zu wollen. Lerne besser von ihm und nimm das, was er als der Pädagoge eingesetzt hat, als deine Pädagogik. 1. Mose 3,1. Die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Feld, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zum Weib: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allerlei Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zur Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, es nicht. Davon rührt es nicht an, dass ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zum Weib: Ihr werdet mitnichten des Todes sterben. Gott weiß, welches Tages ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott. Ah, die Stimme kennen wir doch. Was hat er gesagt, als er noch im Himmel war? Ich will gleich sein dem Allerhöchsten. Kennst du dieses Wort? Und jetzt kommt er auf Erden, ins Paradies, und geht zu dem Menschen, der in wunderbarer, ungetrübter Gemeinschaft mit Gott lebt, und sagt: Du, hör mal, du kannst sein wie Gott. Und das Weib schaute an, dass von dem Baum gut zu essen wäre, dass er lieblich anzusehen, ein lustiger Baum wäre, weil er klug machte, und sie nahm von der Frucht, aß, gab ihrem Mann auch davon, und er aß. Was für eine Geschichte. Kein Gleichnis, kein Bild, keine Fabel, mit der man eine Moral weitergeben will, eine Geschichte, geschehen. Das Neue Testament spricht von dieser Geschichte als einer tatsächlichen. Wollen wir hineinhören in die Versuchung? Wie fängt diese Versuchung an? sollte Gott gesagt haben? Weißt du, die Hinterfragung, und die moderne Pädagogik kennt die Hinterfragungstheorie sehr wohl, die Frankfurter Schule, die kritische Theorie, hat die Hinterfragungstechnik eingeführt in unsere Schulklassen, so perfekt, dass jede Autorität mit Hinterfragung abgeschossen werden kann. Ich habe ja nur eine Frage gestellt. Und die Autorität ist beseitigt. Weißt du, ich bin für Hinterfragung. Ich bin für kritisches Zuhören. Aber dann musst du einen Wissensstand haben, auf dem du die Kritik anbringst. Ich bin für Fragen. Und wenn der Herr mich nicht halten würde und Freundlichkeit eine Frucht des Geistes wäre, ich könnte den Fragenden sehr oft sehr bissig antworten, weil ich von Natur sehr bissig bin. Ich könnte ihnen eine runterklatschen, sie ausziehen, dass sie eine Frage anbringen, deren Hintergrund sie überhaupt nicht kennen. Dann muss ich geduldig dastehen und denke, mein lieber Freund, wie kannst du nur so dumm fragen? Du hast ja nur die Technik der Hinterfragung gelernt. Du hast ja gar nicht die Frage aufgrund des Sachverhaltes. Habt ihr schon gemerkt, wie heute diskutiert wird? Es wird nicht diskutiert mit einem Wissensstand, sondern alles, was da ist, soll beseitigt werden. Frag bloß nicht, was die Alternative dazu ist. Hinterfragung. Was steckt hinter der Hinterfragung? Weißt du, das habe ich als Jugendlicher bis zur Perfektion beherrscht. Ich konnte zu irgendeiner Zeit, sei es der Lehrer, da hat mich der Mathematiklehrer mal zur Hölle verdammt, weil ich ihn vor der ganzen Klasse hochgehen ließ. Das habe ich mit dem Jugendleiter konstant getan. Zur richtigen Zeit habe ich so ein Unterwassertorpedo abgeschossen. Habe mich schon gefreut, während er unterwegs war. Nur eine Frage. Und der arme Kerl, der stand ausgezogen vor der ganzen Gruppe und konnte nichts dazu sagen. Ich weiß, was das bedeutet. Weißt du, was ich im Grunde genommen machte? Ich habe Autorität abgeschossen. Autorität abgeschossen. Merkt ihr das? Liebe Jugendliche, merkt euch das. Viele eurer Fragen an die Eltern sind nicht sachbezogen, sondern das ist ein Machtkampf. Wer von uns beiden hat die Autorität und das Sagen? Und wenn ihr das merkt, dann tut Buße. Dann beugt euch unter Gott, weil ihr einen falschen Weg eingeschlagen habt. Denn das ist der Weg der Intronisation meines Ich. Das ist Anarchie, wo ich alles beseitige, was Herrschaftsstrukturen sind. Und nach mir die Wüste, die Sintflut. Zweifel an Gottes Wort sollte Gott gesagt haben. Satan zerstört das Vertrauensverhältnis zwischen Gott und den Menschen. Das hast du auch schon erlebt. Wie können menschliche Beziehungen untereinander ins Wanken geraten? Durch eine Frage des Zweifels. Wie teuflisch. Steht ja hier, die Schlange war listiger. Das muss eine große Klugheit gewesen sein, diese Hinterfragung, dieses Infragestellen. Hör mal, Eva, warum bist du eigentlich nicht schnell zu Adam gegangen und hast gesagt, du, Adam, da ist die Schlange, die hat mir eine Frage gestellt. Die Gemeinschaft war doch eigentlich gegeben zur Hilfe. Eva, warum hast du nicht zu Gott geschrien? Warum hast du dich mit dem Teufel unterhalten? Das sage ich manchmal den Kindern, wenn ich ihnen darüber noch ein Wort mit nach Hause gebe, wie sie nun mit dem Herrn Jesus weiterleben können. Dann sage ich, weißt du, der Teufel wird dich besuchen, der wird klopfen an deiner Tür und merkt dir eines. Wenn du mit dem Teufel ins Gespräch kommst, wirst du die Türe nie mehr zukriegen. Wenn du sie zumachen willst, hat er den Fuß dazwischen. Die einzig sichere Position, sag Moment mal und ruf den Herrn Jesus an die Türe. der wird sie jedes Mal zumachen. Ich glaube, wir haben verstanden. Eva, warum bleibst du allein, ihr lieben Christen? Warum schreien wir nicht, wenn wir merken, dass die Versuchung auf uns zukommt? Wir sind doch in eine Gemeinschaft hineingestellt. Da ist der Petrus, der am Sinken ist. Und was macht er? Das einzig Richtige. Herr hilft, der hätte anfangen können zu schwimmen. Glaubt ihr, dass der hätte schwimmen können? Aber sicher, als Fischermann. Denkt nicht dran, probiert gar nicht. Er schreit, Herr, hilf mir! Und augenblicklich ist er wieder über Wasser, auch wenn er nasse Hosen hatte. An Gottes Wort. Das ist die erste Stufe der Versuchung. Wie sehen Zweifel in unserem Leben aus? Ach, das haben doch nur Menschen geschrieben. Kennst du alle jene Fragen, die du irgendwo im Unterricht, vielleicht sogar in der Religionsstunde, vielleicht sogar leider in einer Predigt mal gehört hast? Und jetzt kommst du zu jener Stelle am Text und dann meldet sich der Teufel, sollte. Kann das Gottes Wort sein? Du weißt jetzt, damit sucht der Teufel Eingang in dein Leben. Was sagt er dann? Als zweiten Schritt. Da sagt die Eva, was Gott zu ihr gesagt hat. Und was sagt der Teufel? Ihr werdet mitnichten des Todes sterben. Übrigens, da ist die Allversöhnung geboren. Der Teufel ist der erste Allversöhner. Und der Teufel ist der Erfinder der Allversöhnung. Gott hat gesagt, ihr werdet sterben. Und der Teufel sagt, ihr werdet nicht sterben. Gott hat in seinem Wort gesagt, wer nicht an den Sohn glaubt, wird ewig verdammt. Und jetzt schreit der Teufel durch die Allversöhner, nein, nur zeitlich. Irgendwann werdet ihr im Himmel sein. Ach so. Der Teufel wagt es, zu der Aussage Gottes ein Nein zu sagen. Nein, das hat Gott nicht gesagt. Als ob Gott korrigiert werden müsste. Wie geschieht das in meinem Leben? Da braucht der Teufel gar nicht Nein sagen, weißt du. Der Teufel klaut dir einfach das Wort Gottes am Morgen, indem du ohne Stille in den Tag hineinlatschest. Da hat er die zweite Stufe schon erreicht. Das geht ganz schnell. Da kneifst du in der Bibelstunde oder in der Jugendstunde. Natürlich, der Teufel hat ganz klare, rationale Begründungen. Die kannst du jedem sagen und er sollte das nicht einsehen, dass es heute Abend wirklich nicht gepasst hat. Aber merke dir eines, es geht dem Teufel nur darum, dir das Wort Gottes zu klauen. Nein, das hat Gott nicht gesagt. Er muss dich trennen, dieses Wort hat Kraft. Das ist ja das Wort, das Schwert des Geistes, mit dem wir den Teufel besiegen können. Und der Teufel fürchtet alles, was aus diesem Wort kommt. Wenn ich dieses Wort als Schwert des Geistes nicht in der Hand habe und ihn totschlage mit dem Buch, das ist klar. Wenn ich dieses Wort in der Hand habe, dann wird der Teufel mit eingezogenem Schwanz um mich herumkriechen müssen. Er ist besiegt. Ein Wörtlein kann ihn fällen, hat Martin Luther gesagt in dem Buch, in dem Lied, ein feste Burg ist unser Gott. Und deshalb wird der Teufel erst dafür sorgen, dir das Schwert aus der Hand zu nehmen. Weißt du, wenn das Schwert weg ist, dann kannst du noch so imposante Figur sein, dann kannst du noch so Eindruck erwecken, dann kannst du noch so schreien, du bist ein Besiegter, denn du hast die Waffe abgeliefert. Nein zu Gottes Wort. Und der Teufel entwindet dir auf irgendeine List und Tücke das Wort. Ja, und dann? Dann gängelt er dich selber. Jetzt nimmt er dich ans Halsband. Und jetzt gibt er dir sein Wort. Jetzt will er deinen Gehorsam haben. Jetzt will er Autorität in deinem Leben werden. Jetzt kann der Wechsel stattfinden. Merkst du, wie das vor sich geht? Jetzt kommt der Satz für Gottes Wort. Ersatz für Gottes Wort. Da haben wir die Situationsethik. Ja, ja, vor langer Zeit hat Gott einmal gesagt, dass ein Junge und ein Mädchen warten sollen bis zur Hochzeit, bevor sie miteinander schlafen. Aber das lässt sich doch heute nicht mehr aufrechterhalten. Wer tut denn das noch? Du kennst doch den Sohn so. Weißt doch, die haben ja auch geheiratet, weil ein Kind unterwegs war. Die haben ja schon ein halbes Jahr zusammengelebt, sind ja schon zusammengezogen. Ich weiß gar nicht, worüber du dich aufregst. Situationsethik. Weißt du, was Situationsethik ist? Da fährt der Kapitän zur See, hat den Leuchtturm am Strand. Die See ist ruhig. Fällt es ihm schwer, Kurs zu halten bei ruhiger See? Nö, selbstverständlich. Jetzt tobt die See, da ist Sturm, da ist Kampf. Was kostet das den Kapitän, Kurs zu halten, auf den Leuchtturm zu? Sagt er, das machen wir doch einfacher. Und holt sich den Leuchtturm auf den Bug des Schiffes. Jetzt fährt er immer nach. Nur er wird den Hafen nicht erreichen. Das ist Situationsethik. Du biegst dir die Gesetze, das Wort Gottes so zurecht, wie es in deiner Situation am bequemsten ist. Du hast doch Ja gesagt dazu. Du hast das nur adaptiert. Schließlich leben wir ja im 20. Jahrhundert. Wir sind doch moderne Menschen und so weiter. Merkst du, wie der Teufel sein eigenes Wort wie so Öl dir einfließen lassen kann und sieht alles so vernünftig aus. Und so wird Gesetz für Gesetz, der Staat hilft noch, in der staatlichen Gesetzgebung wird Sünde legalisiert, denk an die Abtreibung, da sagt der Arzt, und ich spreche jetzt mit einer Frau, die hier in der Freizeit war, da sagt der Arzt zu ihr, ja liebe Frau, das Kind müssen wir entfernen. Die Frau hat mir nachher gesagt, ich habe überhaupt nichts überlegt in diesem Augenblick, weil das ein Mann im weißen Kittel, der es ja schließlich besser wissen musste, mir gesagt hat. Nur als sie aus dem OP rausgeschoben wurde, war eine dicke Wolkendecke zwischen Gott und ihr. Und sie verfiel in Schwermut und kam nicht mehr zurecht. Die ganze Lebensfreude ist verschwunden. Über ein Jahr lang. Dann saß sie hier. Dann habe ich ihr gesagt, wissen Sie, was Sie gemacht haben? Sie haben getötet. Und was sagt Gott? Du sollst es nicht tun. Ganz egal, wer dann sagt, doch. Dann hat sie ihre Knie gebeugt und hat sich gebeugt vor Gott und hat gesagt, vergib, ich habe gesündigt. Und an jenem Nachmittag zog die Wolkendecke sich zurück und die Sonne schien wieder. Und wieder eine strahlende Frau, wie ich sie früher gekannt habe, ging ihren Weg. Gab noch ein ernstes Gespräch mit ihrem Mann, Gebetsgemeinschaft miteinander. Und dann war das letzte Kapitel erledigt. Einer traurigen Zwischenphase. Situationsethik. Sind wir vorsichtig. Gott lässt sich nicht irreführen. Neue Moral. Neue Moral gibt es gar nicht. Es gibt nur auferstandene Unmoral. Da ist der Geschäftsmann, der sagt, na hören Sie mal, also in unserer Zeit wollen Sie doch nicht sagen, dass wir und so weiter. Wo kommen wir denn hin? Unser Betrieb wäre längst kaputt, wenn wir nach den Gesetzen des Finanzamtes leben wollten. Da müssen wir unsere eigenen Gesetze geben, ist doch klar. Was verstehen Sie, Pastor, schon von Geschäftsleben? Ja, das fängt schon an in der Schule. Ich habe dieser Tage darauf angesprochen, da sitzt der kleine Junge in der Klasse, Geburtstagsparty und die machen irgendetwas Spiritistisches, Tischrücken, Buchstaben lesen, Gläser hüpfen und weiß ich was alles. Da sei doch kein Spielverderber, Mann macht doch mit, Mann, Mann. Weißt du, Mann, das ist Situationsethik, Mann. Mann macht doch mit. Da bist du vielleicht in einer Firma, in einem Betrieb, da kommen die Kunden und bringen ihre Sachen zur Reparatur. Du weißt, genau, vor 3 Wochen. Ist da gar nicht dran zu denken, wir sind da überhaupt nicht interessiert an den Reparaturen. Hören Sie mal, wann darf ich wiederkommen? Ist das möglich Ende Woche? Naja, kommen Sie mal Ende Woche, du Lügner, du. Ja, der Chef hat gesagt, ich muss das so sagen, sonst laufe ich die Kundschaft weg. Und wenn wir keinen Reparaturservice haben, der kommt dann Ende der Woche. Ja, wissen Sie, ein Ersatzteil haben wir nicht beschaffen können. Ist noch gar nicht bestellt. Wird noch bestellt werden. Und so weiter. Wir leben in einer verlogenen Welt. Und wir werden an unseren Arbeitsplätzen förmlich angehalten, mitzulügen. Muss ich mitmachen? Hast du dich gestern über das Zeugnis gefreut hier vorne? Wie war der Anstoß des Jungen? Zwei in einer Klasse machten nicht mit und gaben den Anstoß. Hier könnte man Fortsetzung machen, ob das Abschreiben in der Schule ist, die Volksseuche auch der deutschen gläubigen jungen Leute, das Material aus der Firma, was sind das für Milliarden, die Jahr für Jahr aus den Firmen im privaten Alltag verschwinden, die Schwarzarbeit und so weiter. Soll ich Fortsetzung machen? Merkst du, wo wir stehen? Da. Das ist die Autorität Satans, ausgelebt im Leben von Gläubigen. Bitte, dass der Teufel das in der Welt macht, das erstaunt mich gar nicht. Ich guck ein Mädchen gar nicht groß an, die mit einem Jungen befreundet ist, wenn die Weltmenschen sind. Das ist selbstverständlich. Ich gucke die groß an, wenn die sagen, ja wissen Sie, wir haben eine hohe Moral. Wir meinen, dass wir bis zum Hochzeitstag warten wollen. Mensch, die würde ich am liebsten umarmen, dass es sowas noch in der Welt gibt. Das ist doch selbstverständlich. Ich brauche meine Augsbrauen nicht zu ziehen, wenn Sklaven Satans nach dem Wort Satans leben. Aber wenn Gläubige das tun. Was ist geschehen, als Adam und Eva gefallen sind? Da ist der Mensch nackt, schutzlos, ungeborgen. Wie irrt er hier im Paradies herum? Im Paradies, überlegen wir mal. Da geht er sich verstecken. Was für eine Vorstellung hat der in Sünde gefallene Mensch von Gott? Er meint, Gott kann man manipulieren. Das ist so wie das zweijährige Kind, das mitten in der Küche steht und seine Händchen vors Gesicht hält und sagt, Schmutti, kannst mich nicht sehen. Und so geht der Mensch hin und hat ein verkümmertes Gottesbild, weil die Sünde ihn zu Fall gebracht hat. Wann ist der Mensch gefallen? Ach, aber lieber Gott, ein Apfel im Garten geklaut. Soll das so schlimm sein? Gut, wenn jetzt der Adam die Eva totgeschlagen hätte. Das könnte ich ja noch verstehen. Aber ein Apfel, einmal ist doch keinmal. Moment, was ist der Fall? Was ist der Fall des Menschen? Was ist die Sünde? Die Trennung von Gott. Gott hat gesagt, nein. Und der Mensch sagt, ich will. Und damit haben sich die beiden getrennt. Was er jetzt will, ist nicht gefragt. Das spielt keine Rolle. Dass ich will. Da sagt die Mutti zum Kind, geh ins Bett. Kind stampft mit dem Fuß und spielt weiter. Kind hat verstanden, was Mutti gesagt hat. Kind weiß, was Mutti gemeint hat. Aber ich will. Und da kommen alle Raffinessen zum Tragen, bis hin zur, ich hab's nicht gehört. Was hast du nicht gehört? Ja, dass ich ins Bett gehen soll. Ach du dummes Kind. Liebe Zeit. Ich, das ist die Sünde. Wann ist Eva gefallen? Als sie ihre Hand ausstreckte und von der Frucht nahm? Nö. Als sie entschied, ich. Ich gegenüber Gott. Nicht mehr ich unter Gott. Nicht mehr du hast gesagt. Ich. Will. Da ist die Sünde geschehen. Die Sünde ist die Loslösung von Gott, die Emanzipation von Gott. Der 1. Johannesbrief sagt sehr klar in 1. Johannes 3,8, Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Das Loslösen von dem Gesetz Gottes, das ist die Sünde. Was ist geschehen? Der Mensch ist gebunden an Satan. Lass mich das mit einer Zeichnung verdeutlichen. Der Mensch lebt im Bereich des Willens Gottes, hat Gemeinschaft mit ihm auf der Basis des Gehorsams und die Verheißung des Lebens. Satan tut seinen Willen kund an den Menschen und überredet ihn, unter seinen Willen zu kommen. Damit ist er in Gemeinschaft mit dem Teufel geraten. Er ist ihm gehorsam geworden und Gott hatte gesagt, welches Tages du davon issest, wirst du des Todes sterben. Der Mensch ist tot. Wann hat der Mensch gesündigt? Hat er hier gesündigt? Hat er hier gesündigt? Hat er hier gesündigt? Als er hier Ja sagte zum Willen Satans, hat er gesündigt. Und der Jakobus greift diese Tatsache auf in Jakobus 1, 14, 15 und sagt, ein jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Aha, das ist die Versuchung. Bitte, Versuchung ist keine Sünde. Das haben wir in diesen Tagen klar gehört an einem Abend. Versuchung ist keine Sünde. Wir müssen ja versucht werden. Heute Morgen haben wir gesagt, warum wir versuchbar sein müssen. Wie kann Gott erfahren, dass wir ihn wollen und ihn meinen, wenn wir nicht versuchbar wären? Versuchung ist nicht Sünde. Ein jeder wird versucht von seiner eigenen Lust und so weiter. Wenn die Lust empfangen hat, was hat sie empfangen? Mein Ja. Da wird das Bild von der Zeugung und Geburt gebraucht, gebiert sie die Sünde. Wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Wann ist die Sünde geboren? Wenn sie offenbar wird. Aber der Geburt geht eine Zeugung voraus. Wann ist der Mensch gefallen? Als er Ja sagte. Wenn du Ja sagst zum Willen Satans, Ja sagst zu deinem eigenen, wenn du dich lösest vom Willen Gottes, bist du gefallen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis dieser Fall nach außen hin dann deutlich wird. Aber der Fall hat stattgefunden durch das Ja. Und was hat es Gott gekostet, diesen Menschen nun wieder zurückzubringen? Und das haben wir in dieser Freizeit genügend betont und gesagt. Was tut Gott alles mit dem Menschen, der unter dem Willen Satans ist? Er muss die gebrochene Gemeinschaft mit Gott, da drüben sind die Feinde Gottes, versöhnen. Er muss den Gehorsam an Satan lösen, er muss mich erlösen von meinem Gehorsam Satan gegenüber, damit ich wieder unter den Willen Gottes kann. Erlösung heißt nicht nur frei vom Willen Satans, sondern Erlösung heißt, Gott hat ein Recht an mich. Ich will jetzt unter seinem Willen leben. Und er muss den Tod erleiden, damit ich Leben haben kann. Und das haben wir in der Erlösung, in der Versöhnung am Kreuz auf Golgatha. Da haben wir diese drei Wahrheiten, Versöhnung, Erlösung und ewiges Leben. Gott erlebt eine traurige Stunde. Ich habe nicht geschrieben, Gott erlebte eine traurige Stunde. Ich habe geschrieben, Gott erlebt eine traurige Stunde. Die Frage ist, wie lebe ich, wie lebst du heute? Im Blick auf die Versuchung, der wir ausgesetzt sind, der wir ausgesetzt sein müssen. Der Teufel hat Zutritt zu unserem Leben. Er darf uns in Versuchung führen. Wie werden wir reagieren? Wollen wir miteinander beten? Lieber himmlischer Vater, wenn wir dein Wort nicht hätten, und wenn wir deine Liebestat auf Golgatha erfüllt nicht bezeugt hätten, würden wir nicht wissen, was es dich gekostet hat. So aber wird uns deutlich, wie furchtbar diese Stunde des Falles in der Menschheitsgeschichte für dich gewesen sein muss. Du, der ewige, lebendige, heilige Gott, in Gemeinschaft mit Menschen, musst zusehen, wie diese Menschen ihre eigenen Wege wählen und gehen und in die Arme Satans laufen. Herr, und ich kann den Satz nicht aussprechen, ohne an mein eigenes Leben zu denken und an den heutigen Tag. Wie schnell kann das heute mit mir passieren? Lass du uns durch diese Stunde heute Morgen ermutigt, die Gemeinschaft mit dir erneuern, bestätigen, nahe bei dir leben, um in der Stunde der Versuchung zu widerstehen. Und wie viele Male hast du uns ermutigt in deinem Wort und du hast uns dein Wort in die Hand gegeben als das Schwert des Geistes. Und so wollen wir es lernen, es zu gebrauchen. Lass auch unseren Austausch zu einer großen Ermutigung werden, miteinander voranzugehen und ein Leben mit dir zu führen. Amen.